Deutschlandfunk. Information und Musik.
Es wird Milliarden kosten, die Folgen der Corona-Krise aufzufangen. In Deutschland hat man sich von der schwarzen Null verabschiedet und Hilfspakete in bisher unbekanntem Ausmaß beschlossen. Ab 2023 sollen die Kredite dann zurückgezahlt werden. Nur von wem? Steuererhöhungen sind im Gespräch, aber es gibt auch andere Überlegungen, die mit der Frage zusammenhängen, wie diese solidarische Gesellschaft, von der zurzeit so viel gesprochen wird, auch wirtschaftlich funktionieren könnte, wie eine gerechte Verteilung der Lasten möglich wäre. Darüber habe ich mit Christian Neuhäuser gesprochen, der in Dortmund politische Philosophie lehrt und der sich in seinen Büchern unter anderem mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie reich man sein darf. Ich habe ihn gefragt, Sie beschäftigen sich mit Reichtum ja auch als moralischem Problem. Zeigt die Corona-Krise noch mal deutlicher moralische Kipppunkte in der Frage, wie reich man sein darf?
Ja, ich glaube schon, dass es das gibt, dass es das auch geben wird. Und ich glaube aber eher nicht jetzt in der Art und Weise, dass superreiche Akteure jetzt viel spenden müssen und ihr Geld zur Verfügung stellen müssen. Das spielt schon auch eine Rolle. Ich glaube, dass wir, wenn wir über Solidarität reden, auch fragen müssen, ob wir wieder so etwas machen wie einen Soli, der dann aber gefälligst so sein soll, dass er die höheren Einkommen natürlich viel stärker belastet als die niedrigen. Also sowas ist sicherlich wichtig. Was aber mindestens genauso wichtig ist und vielleicht auch wichtiger ist, dass diejenigen, die jetzt viel haben, viel Kapital, viel Einkommen, akzeptieren, dass sie Kosten mitzutragen haben, indem sie beispielsweise Ausfälle, Einkommensausfälle, Umsatzausfälle akzeptieren. Und vor dem Hintergrund ist das Agieren von so manchen großen Unternehmen, die keine Miete mehr zahlen und so weiter.
Zum Beispiel Adidas?
Ja, genau. Mhm.
Der Konzern ist ja dann wieder davon zurückgetreten, hat sich auch deswegen entschuldigt. Aber das ist ja eine ganz interessante Diskussion. Also auch bei der Lufthansa zum Beispiel gab es die Forderung, dass sich der Staat an der Lufthansa am Konzern beteiligt mit Finanzhilfen. Nur man wollte nicht, dass dann in Konzernangelegenheiten der Staat auch mit hineinredet. Also um welche Verantwortung sollte es hier eigentlich im besten Falle gehen? Also damit, dass der Staat auch Bedingungen stellen darf?
Das denke ich schon und da brauchen wir auch mehr Gespräch drüber, welche Art die Bedingungen sind. Ich selber denke, dass jetzt die Tatsache, dass der Staat sich vielleicht bei großen Unternehmen beteiligt oder auch bei anderen mit Krediten oder direkt, sicherlich etwas ist, was notwendig ist. Was dann die Frage angeht, ob der Staat in internen Entscheidungsprozessen beteiligt ist, kann man durchaus skeptisch sein, weil die vielleicht doch wollen, dass es weiterhin eine Trennung zwischen Staat und Wirtschaft gibt, um weder in einen autoritären Kapitalismus abzugleiten, noch in irgendwie einen Staatssozialismus. Das heißt aber nicht, dass man Hilfsleistungen nicht an Auflagen koppeln kann, zum Beispiel an die Auflage, sich stärker hin zu einer grünen Wirtschaft zu entwickeln. Und das gilt natürlich auch für die Lufthansa, dass man das daran koppeln könnte oder dass man das koppeln könnte an Umbaumaßnahmen innerhalb der Unternehmen, dass die intern stärker partizipativ werden und dass die Leute, die dort wertvolle Arbeit leisten, stärker honoriert werden. Da kann man durchaus Einfluss üben, ohne dass der Staat jetzt direkt das in die Hand nimmt.
Es gibt ja schon diverse Berechnungen, die zusammengefasst darauf hinauslaufen, dass wenn die reichsten Menschen in Deutschland etwas abgäben, dann hätte man damit Milliarden an Hilfsgeldern. Es ist ja tatsächlich so, dass das vielleicht gar nicht so eine große Belastung wäre für, sagen wir mal, die reichsten 10%, es aber der Gesellschaft nutzen würde. Sollte man diese 10% tatsächlich auch staatlich in die Pflicht nehmen?
Wie gesagt, ich habe den Soli angesprochen vorhin.
Und es gibt ja auch die Überlegung einer Vermögenssteuer zum Beispiel und nie einer einmaligen Vermögensabgabe.
Ja, das ist, also ich hätte damit keine Schwierigkeit. Ich vertrete die Position, dass reiche Akteure dieses exorbitante Vermögen ohnehin nicht verdient haben und man eine Vermögenssteuer ohnehin einführen sollte. Vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit, das stimmt. Ja. Über die Pandemie, dass das etwas ist, was der Bevölkerung auf große Zustimmung stößt. Ich wäre dann sogar auch dafür, dass man es einfach dabei belässt, denn das ist etwas, was den Staat nur besser befähigt, mit solchen Krisen und Ausnahmesituationen umzugehen. Was man ja schon sagen muss, ist, die Tatsache, dass Deutschland noch so etwas hat wie einen Sozialstaat, führt dazu, dass wir mit der Krise doch deutlich besser umgehen können als andere Länder, beispielsweise Großbritannien oder die USA.
Aber trotzdem, wenn wir jetzt nochmal auf Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft gucken, dann sehen wir doch eigentlich im Moment, dass wer privilegiert ist, der kann sich zum Beispiel ins Homeoffice zurückziehen, der kann sich eben doch deutlich besser abgrenzen als die Leute, die im Moment in den systemrelevanten Berufen arbeiten, die meistens schlecht bezahlt werden. Also müsste man auch über solche Dinge nachdenken, wie man da eine gerechtere Gesellschaft aufbauen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das wird ganz stark sichtbar und ich hoffe, dass das auch noch ausführlich diskutiert wird, dass die Frage, wer leistet wertvolle Arbeit innerhalb der Gesellschaft, wer ist systemrelevant, wie es jetzt so schön heißt, und wer hat starke Privilegien monetärer Art oder auch anderer Art, zum Beispiel dadurch, wie Sie sagen, sich ins Homeoffice zurückziehen zu können, dass das in keinem Verhältnis zueinander steht. Ja, also wir werden den Wert der Arbeit neu bestimmen müssen. Und es scheint mir offensichtlich zu sein, dass jetzt ganz klar allen vor Augen steht, dass ganz viel wertvolle Arbeit gemacht wird, die kaum honoriert wird. Und da, glaube ich, brauchen wir einen strukturellen Umbau, der dazu führt, dass das passiert. Und ich glaube, dass das letztlich darauf hinausläuft, dass wir das Kapital gleichmäßiger verteilen müssen innerhalb der Bevölkerung, weil nur so sichergestellt ist, dass die Lasten auch gleichmäßiger verteilt sind.
Jetzt gab es ja die Ankündigung, dass gerade in den Pflegeberufen ein einmaliger Bonus sozusagen von 1.500 Euro pro Person ausgezahlt werden soll. Das kann man durchaus ja auch mal kritisch betrachten. 1.500 Euro für diese Leistung, ist das eigentlich genug?
Ja, das ist immer die große Schwierigkeit. Deswegen war ich auch so skeptisch vorhin am Anfang mit dieser Idee, jetzt eine einmalige Vermögenssteuer zu haben. Diese 1.500 Euro sind jetzt für Menschen, die nicht viel Geld verdienen, als zusätzliches Einkommen doch etwas, womit die was anfangen können. Das ist für die schön, ja, die freuen sich darüber, ohne Frage. Also ist das eine gute Sache und man soll es nicht wegreden, aber diese Einmaligkeit ist das Problem, ne? Genauso wie die Einmaligkeit solch einer Vermögenssteuer, weil man damit auch so tut, als sei das Problem jetzt gewissermaßen nur die Corona-Pandemie. Und wenn die weg ist, dann könnten wir zurückkehren zu dem vorherigen System. Aber das ist eine falsche Perspektive darauf. Tatsächlich ist es ja so, dass die Pandemie die Probleme, die vorher schon bestanden haben, dass nämlich zum Beispiel diese Leute zu schlecht bezahlt werden, einfach nur sichtbar gemacht haben. Es ist ja nicht so, dass die nichts mehr zu tun haben, wenn die Pandemie vorbei ist, sondern dann machen die ihre Arbeit weiter in anderen Kontexten und dann haben die eigentlich das auch verdient, was sie jetzt nur einmal bekommen sollen.
Ja, wenn wir bei der Systemfrage sind, dann kann man ja durchaus auch über das Gesundheitssystem sprechen, wo ja doch sehr viel privatisiert wurde. Müsste man da jetzt nicht auch tatsächlich wieder umdenken und Gesundheitsschutz eigentlich zu einer Sache machen, für die der Staat eben verantwortlich ist und die eben nicht letztendlich auf Profitmaximierung schaut?
Ja, na klar. Auch da sehen wir diese Ambiguität, dass wir das einerseits in Deutschland schon haben, andererseits aber ja auch besser aufgestellt sind als Länder, bei denen diese Privatisierung noch viel weiter vorangeschritten ist. Und das wird dann immer genutzt, um zu sagen, naja, aber in Deutschland sind wir doch ziemlich gut aufgestellt. Das stimmt, aber wir haben in Deutschland auch ein bisschen Glück gehabt, wenn uns die Pandemie härter getroffen hätte, bei uns die Kurve schneller hochgegangen wäre, dann wären wir auch an unsere Grenzen geraten. Also diese 30.000, 40.000 Betten, die sind dann auch relativ schnell voll. Da ist es so, dass ich glaube, dass die Privatisierung tatsächlich ein Problem darstellt, denn wenn es zu einer Situation kommt wie der jetzigen, dann ist das koordinierte Handeln zwischen dem Staat und den privaten Institutionen doch ziemlich schwierig. Und da glaube ich, dass wir auch eine Diskussion brauchen, ob es nicht so ist, dass es beim Gesundheitssystem insgesamt eine gute Idee ist, das stärker unter staatliche Kontrolle zu haben.
Ich würde gerne noch mal die Frage vom Beginn dieses Interviews aufgreifen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Denn wahrscheinlich hat sich schon doch auch seit 2008, seit der Finanzkrise, genau diese Frage gestellt. Und der Neoliberalismus ist doch deutlich auch jetzt noch mal mit der Corona-Pandemie
ja letztendlich unter Beschuss geraten, die globalisierten Produktionsketten, die uns ja jetzt zeigen, dass da vieles einfach nicht funktioniert, wenn so eine Krise eintritt. Also inwiefern stellt die Corona-Pandemie die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen?
Ja, ganz massiv. Ich glaube, dass es so ist, dass wir zwei schlechte Optionen haben und wir müssen verhindern, dass diese beiden Optionen passieren. Das erste ist, wir tun so, als könnten wir nach der Krise einfach zurückkehren zu dem alten neoliberalen System. Das wird nicht gelingen, das werden die Leute, glaube ich, auch nicht mehr mitmachen. Schon nach der Finanzkrise war das ein Problem. Da hat das noch besser funktioniert, weil das selber eine ökonomische Krise war und mit ökonomischen Kennzahlen funktioniert hat. Jetzt sind die Kennzahlen gar keine ökonomischen mehr, sondern andere. Es geht um Gesundheit, es geht um Leben, es geht um was Substanzielleres. Und da muss die Ökonomie zurückstehen, das sehen wir jetzt. Und wir sehen ja auch, dass die am stärksten neoliberalen Länder am schlechtesten darin sind, mit der Krise umzugehen. Und das wird bleiben, dieser Eindruck. Also diese Rückkehr ist nicht möglich. Und dann haben wir aber eine zweite Gefahr, dass wir in sowas abgleiten wie in einen autoritären Kapitalismus à la Asien, dass sozusagen der Staat zu viel Wirtschaftsmacht wieder in seine Hand nimmt und wir diese Balance zwischen Öffentlichkeit und Wirtschaft als privat gewissermaßen nicht mehr herstellen können. Es gibt aber eine dritte Alternative und ich glaube, für die sollten wir uns jetzt einsetzen und das ist die große Chance in der Krise gewissermaßen und die besteht darin, wirklich wieder so etwas wie eine Republik einzurichten. Und das heißt, dass eben tatsächlich die Wirtschaft in privater Hand ist, aber nicht in der Hand sehr weniger Kapitalisten, die nur auf ihren Profit schielen, wie es eben in Großbritannien oder den USA ist. Deswegen klappt das so schlecht, sondern dass das Kapital, die Wirtschaftsleistung über die Bevölkerung breit verteilt ist. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg für die Zukunft, die Lehre aus Corona gewissermaßen.
Der Philosoph Christian Neuhäuser über eine gerechte Verteilung von Kapital und Verantwortung in und nach der Corona-Pandemie.